Willkommen zum Podcast Thomas Foster Musikproduktion. Mein Name ist Bernhard Baumgartner und normalerweise Moderator dieser kleinen wöchentlichen Show, die ja gar nicht mehr so klein ist, schon ziemlich international. Und diesmal ist ein Special, nämlich der dritte Teil unseres Specials, eines Special Interviews mit Walter Mayer, international tätiger Produzent und Komponist. Walter war ganz früh einmal bei Thomas Foster und seinem Partner Peter Kent im Studio in Salzburg Praktikant und hat den Weg in die weite Welt des Musikbusiness gemacht. Wer die ersten beiden Folgen dazu nicht gehört hat, ein Tipp, zahlt sich aus, sich das anzuhören. Diesmal plaudern die beiden über Walters Studios. Wie sind die ausgestattet? Wo sind die? Und so weiter und so fort. Was ist ein modularer Synthesizer und wie arbeitet Walter damit? Weiters interessiert uns, welche Plugins verwendet Walter? Und was war Walters bisher spannendstes Projekt? Ohren auf, viel Spaß beim Interview.
So, jetzt gehen wir nochmal aus dem großen Studio zurück in deine Produktion. Du hast mir erzählt, du hast zwei Studios. Eins in London, das mehr so, um mit Kunden zu arbeiten ist, und eins bei dir zu Hause, wo du wirklich kreativ sein kannst. Erzähl mal ein bisschen über dein Studio. Wie arbeitest du? Du arbeitest mit Logic, hast du erzählt.
Also mein Sequence ist Logic. Benutzt den seit damals in Magic-Zeiten, glaube ich, 3.1 oder so, also schon lange dabei. Habe zwischendurch mal Ableton Live benutzt, was ich auch super kreativ finde. Das meiste sind Plugins, was man im täglichen Bedarf verwendet. Ich habe dann einiges an Outboard-Equipment, Synthesizer, Analog, Vintage, Effektgeräte, relativ großes, mittlerweile größeres Modular-Synth-Setup, Eurorack.
Von welcher Firma ist das nochmal?
Das ist verschiedenster Sachen, sind das zusammen. Also der Case ist von Döpfer und alle Module sind verschiedenste, Make Noise, IntelliGel, wirklich, also es sind ziemlich 20, 30 verschiedene Produkte, also Companies, die hier entwickeln.
Jetzt wollen wir vielleicht kurz, weil es vielleicht nicht jedem so klar ist, überhaupt mal erklären, was ein Modular Synthesizer ist. Soll ich das machen? Magst du das machen?
Mach du das gerne.
Okay. Letztendlich, am Anfang hatte man den Minimoog war der erste erfolgreiche Synthesizer und die sind dann, damit sie polyphon werden, immer größer geworden. Und irgendwann sind die in den Computer gewandert, deshalb heute die meisten Menschen arbeiten mit Plugins, wo das alles in einem Plugin kompakt ist. Aber es gibt diese alten analogen Synthesizer noch und tatsächlich gibt es viele Menschen, ganz so viele sind es nicht, weil es relativ ein teurer Spaß ist. Man kann da durchaus gern mal 20.000, 30.000 Euro ablegen für so einen Modular-Synthesizer. Aber da ist jedes Modul, das bei uns im Plugin ein kleines Eck ist ein eigenes Gerät und man verbindet diese Geräte oder es sind dann auch so Module letztendlich mit Kabeln. Und aus diesen, da kommt nichts Digitales raus, sondern da kommt Spannung raus und man schickt dann die Spannung vom Oszillator oder den LFO in den Oszillator, von den Oszillator in den Envelope und so verbindet man diese Module und je mehr man hat, desto mehr kann man auf der einen Seite kreativ werden, auf der anderen Seite sich verlieren.
Genau.
Wann hast du angefangen, dich zu verlieren oder wann hast du überhaupt angefangen mit Modular Synthesizer zu arbeiten?
Sehr spät, erst vor 18 Monaten ungefähr, also knappe 2 Jahre. Begonnen hat es mit dem Kauf von 3, 4 Modulen. Dann kommst du drauf, die haben unglaublich viele Möglichkeiten, wie du Sounds bearbeitest. Dann möchtest du einen Oszillator haben, um selbst vielleicht Sounds zu kreieren. Und ich hatte dann so ein Setup mit so 8, 10 Modulen. Und letztendlich ist es dann sehr addictive. Du kaufst dann noch ein kleines Modul, das kostet hier $100 oder Pfund nur. Und das andere kostet 200 und das andere kostet 500 vielleicht. Und bevor du es siehst, hast du ein Setup, was relativ groß ist, wie jetzt zum Beispiel mein Setup geworden ist, was schon eine ganze Wand füllt. Und der Spaß ist auf jeden Fall dabei, mal haptisch zu arbeiten. Die Idee war bei mir auch, mal wegzugehen vom Screen, weil die meiste Zeit verbringt man vom Screen, vom Computer. Und wenn man 12, 14, 16 Stunden in Crunch-Zeit wirklich vom Mac sitzt, das ist weder gut für die Haltung, noch gut für die Körperhaltung, noch gut für die Augen. Das heißt, es ist mal gut, wenn man sich wegbewegt, vielleicht auf den Gymnastikball setzt oder woanders hin, einfach die Körperhaltung verlagert und einfach mal wirklich kreativ ist und die andere Gehirnhälfte zu benutzen und wirklich Sachen steckt mit den Kabeln und mal was komplett anderes produziert. Und das Gute ist, der Output ist total unique. Jeden Sound, den du produzierst, ist unique. Wenn du das Gerät ausschaltest, mit einschaltest, ist alles verloren. Das heißt, du nimmst alles sofort immer...
Ist auch wirklich so, Stromausfall, Sound weg.
Stromausfall, Sound weg. deswegen nehme ich sofort alles immer auf Audio auf. Das heißt, es geht immer alles rein. Ich habe so eine Output-Karte mit 6 oder 8 Analog-Outputs plus die Stereo-Summe. Das heißt, 10 Kanäle werden ständig ins Logic reingefeedert. Das heißt, die ganze Performance, alles, was
das heißt, was performt wird. Habe ich aber jetzt nicht so verstanden, du bist ständig auf Aufnahme im Logic? Nein. Sondern nur, wenn du was hast, dann hältst du es fest.
Aber in dem Moment, wo du was hast, sagst du, okay, jetzt nehme ich auf Aufnahme, weil ab jetzt jeder Parameter, der geändert wird, könnte irgendwas produzieren, was du nie wieder replizieren kannst.
Ja.
Und das ist so dieser unique Approach dabei, dieses unique Konzept. Der Issue, den man damit hat, man verliert sich total, man beginnt meistens man zieht alle Stecker raus, alle Kabel raus und beginnt von null. Es dauert schon mal eine Stunde bis ein Sound, oder eine halbe Stunde, eine Viertelstunde kommt davon, bis ein Sound halbwegs okay klingt, bis es wirklich kreativ ist. Dauert es noch mal ein bisschen länger. Bei Film und TV hat man nicht wirklich diesen Luxus, so viel Zeit zu verbringen damit. Man muss quasi eine gute Kombination finden zwischen Software, Plugins, die man jederzeit ändern kann, wenn sich auch der Schnitt ändert, und Sachen, die man in Logic als Audio aufgenommen hat von Modular Synths.
Wenn du, wenn es schnell gehen muss, und du mit Plugins arbeitest, was sind so deine Lieblings-VST-Plugins, die du dir in den Logic, oder arbeitest du auch mit Plugins vom Logic, um Sounds zu erzeugen? Was sind so deine Lieblings-Plugins?
Logic-Plugins, manchmal, wenn man schnell gehen muss, für Kompressoren und andere Sachen, und die haben gute Sachen dabei von den Effekten her. Wenn es um Klangerzeugung geht, gibt es von Yuhi super Instrumente wie Zebra oder Diva, die super analog Synthesizer sind, die wirklich genial klingen. Dann gibt es auch Presets, die man sich kaufen kann, die quasi diese Engine bedienen und schon mehr Presets abliefern in verschiedensten Richtungen. Ich nehme öfters mal, wenn es schnell gehen muss, ein Preset her, modifiziere das, und meistens ist der Output, was da rauskommt, komplett anders, als das Preset vorher geklungen hat. Aber man beginnt irgendwo und nicht beim Initialize Preset, ja, wo man schon die ersten 10 Minuten braucht, damit irgendein Klang rauskommt, der brauchbar ist.
Geht mir genauso. Beim Yuhi von Zebra von Yuhi war ich super begeistert, wie der zu bedienen ist. Mhm. Ich halte ihn für den Synthesizer, der am besten zu bedienen ist. Wirklich, er ist so flexibel wie ein modularer Synthesizer und trotzdem so übersichtlich wie ein nicht modularer Synthesizer. Also wirklich toll. Ich war von den Presets sehr enttäuscht, und das ist auch der Grund, warum er nie so richtig zum Einsatz kam. Ich habe mir nie andere Presets dazu gekauft. Du hast mir erzählt, du hast welche dazu gekauft.
Ja, es gibt welche externe.
Von derselben Firma, oder ist das?
Nein, komplett andere Firmen. Die haben sich spezialisiert auf Presets für verschiedene Synthesizer, alles, was es so in Software gibt. Und die produzieren alles von analog, elektronisch bis zu weichen Pads und ja, man kann sich da quasi Packages kaufen. Und das finde ich schon sehr interessant, sich an denen Ideen zu bedienen am Sound und die dann selbst zu modifizieren. Und auf einmal kommt man ganz woanders raus, als man begonnen hat.
Ja. Cool. Ja, was noch? Yuhi Zebra?
Yuhi Zebra, Diva. Outputs sind super. Gerade Sachen wie Rev und so hat schon wirklich diese Musikbranche ein bisschen revolutioniert, was die Sounds betroffen hat. Diese Reversed Sounds, die sehr, sehr cool funktioniert haben. Auch deren Plugins sind toll. Portal, Grain Table, Reverb. Der letzten, den sie rausgebracht haben.
Exhale hatten wir schon.
Exhale auch natürlich. Also alle echt. Von deren Produkten finde ich super inspirierend.
Ja.
Auch Analog Strings und Analog Brass von ihnen sind toll. Das ist alles anders, das, was man sich vorstellt. Und Analog Strings, das sind sehr coole Klangskulpturen, die da entstehen.
Genau.
Also ich habe diese Angewohnheit, mir ein Plugin zu kaufen oder neue Sounds zu kaufen, wenn ein neues Projekt beginnt, weil man bildet sich immer ein, man braucht jetzt genau diesen einen Sound oder dieses eine Plugin.
Sonst geht es nicht, muss jetzt her.
Das muss jetzt her.
Kenn ich gut.
Und dann hat man nach 1, 5, 8, 10, 15 Jahren so viele Plugins und Sounds, wo man wahrscheinlich von 2/3 vergessen hat, dass man die überhaupt hat oder dass man die benutzen könnte. Und ich hatte es mal Anfang des Jahres, ich habe ein Plugin unbedingt kaufen wollen, einen Sound. Ich brauchte das Ding unbedingt für diese Produktion und lege das Ding in den Warenkorb und kaufe die Software. Und bevor du auf Kaufen klickst, musst du ihn doch einloggen, und du loggst dich ein und die Userdaten werden automatisch erkannt. Und dann steht dabei, sie besitzen diese Software bereits. Das heißt, du kaufst etwas, was du bereits besitzt, was nicht ganz
hast es zum Glück hoffentlich nicht
gekauft, natürlich.
Vorher erkannt.
Genau, sehr gut. Das heißt, da kam quasi die Fehlermeldung hoch, du besitzt dieses Plugin bereits. Das ist dann dieser Moment, wo du drauf kommst, okay, vielleicht hast du zu viele Sachen und vielleicht ist eine Limitierung eigentlich sehr positiv. Und das mache ich zum Beispiel jetzt, im letzten Projekt habe ich gemacht, ich habe uns einen Folder im Mac als Verknüpfung. Ich habe mir quasi Verknüpfungen von Plugins reingezogen, von Instrumenten, und gesagt, okay, mit diesen Plugins alleine möchte ich mal den ersten Cue, die ersten paar Elemente des neuen Scores schreiben. Das heißt, Ich mache diesen Folder auf, wo dann sehe, welche Plugins ich gerne benutzen möchte, die in mein Konzept passen, und beschränke mich mal zuerst auf die paar. Und muss die dann wieder neu lernen, mit ihnen zu arbeiten, und beschränke dadurch die unglaubliche Möglichkeit, mich zu verlieren, und werde dadurch kreativer, weil ich dann diese Handvoll Plugins wirklich ausreizen muss.
Ja, das habe ich oft gelernt. Ich habe sehr viel beobachtet, wie andere Menschen arbeiten und was die Vorteile sind und so weiter. Und was man immer nicht wahrhaben will, oft beobachtet man, wenn Menschen weniger Möglichkeit haben, sind sie mit dem kreativer. Zum Beispiel ganz viele Techno-Produzenten arbeiten heute noch mit der TR-909 von Roland, der alten Drum Machine. Ja. Aber die sind dann in ihrem Workflow und dadurch, dass sie so limitiert in den Möglichkeiten sind, kommen andere Dinge raus, die auf ihre Art wieder kreativer sind. Oft verliert man sich in zu vielen Möglichkeiten, die wir heute haben, und es ist nicht immer von Vorteil.
Absolut, ja.
Walter, was ist denn, wenn du so überlegst, man hat bei ganz vielen Projekten den klassischen Workflow, genau 1:1, wie ich bei 90% der Projekte arbeite. Und dann gibt es so ein paar Projekte, wo einfach das so anders klingt und was man sich ausdenkt, ist so anders, dass man was völlig anders macht als sonst. Was ist denn, fällt dir spontan etwas ein, wo du sagst, das war das abgefahrenste, spannendste Projekt, das ich je gemacht habe, weil ich da so anders vorgegangen bin, als ich normalerweise vorgehe?
Ich versuche das öfters jetzt zu machen, gerade bei Projekten, die sehr kreativ sind und die verlangen, dass man sich mit dem Projekt auseinandersetzt und wirklich was anderes produziert, als vielleicht mal zuerst im Kopf hat. Es gab zum Beispiel ein Videogame für Sony, Killzone, sehr, sehr große Franchise, die bereits 3 Teile draußen hatte, die unglaublich erfolgreich waren. Das ist ein AAA-Game mit Multimillionen Downloads und Followers. Und wie ich die Franchise musikalisch übernommen hatte, hat es geheißen, wir wollen uns gerne von dem existierenden Sound verabschieden. Es war groß, elektronisch, riesengroß, orchestral produziert. Es war so ein Soundtrack wie Star Wars und also wirklich groß. Und die Frage war, was können wir machen, damit das Ganze futuristic nach Science Fiction klingt, aber vielleicht diese zwei Seiten, es gibt die Guten und die Bösen, dass wir die reflektieren im Sound. Und ich habe dann herausgefunden, die Guten sind reflektiert durch elektronische Sound, Synthesizers, klassisch, quasi was man normal machen wird. Und die Bösewichte möchte ich interpretiert haben durch sehr, sehr organic, erdige Sounds. Die sollen alle echt aufgenommen sein, aber total getreated werden mit Effekten und auch bei der Recording Session schon so behandelt werden, wie wenn sie komplett unique Instrumente sind. Mhm. Und da kam dann zum Beispiel Folgendes zustande. Ich habe einen Cello von eBay bestellt, habe einen Cellisten eingeladen und gesagt, okay, spiel mal auf diesem Instrument, das klingt ganz nett. Und dann habe ich zum Beispiel mit der Bohrmaschine Löcher in den Korpus gedrillt, was man nie machen darf, okay? Es war ein günstiges Instrument, es tut mir jetzt noch leid, aber es war ein musikalisches Experiment, das zum Glück funktioniert hatte. Habe dort Metallketten eingehängt und andere Sachen, die resoniert haben. Sobald du das Instrument gespielt hast, haben die mit resoniert mit dem Körper, und es war unglaublich genial, was da für Sounds rausgekommen sind. Bevor wir dieses Instrument mal trätiert haben und wirklich so verändert haben, habe ich den Cellisten noch Metallbögen gegeben, wo quasi mit der Metallseite die Instrumente spielt. Ein paar Seiten sind gerissen, es war okay, ist nichts passiert zum Glück. Aber die Sounds, die rausgekommen sind, hatten alles sehr, sehr einen organic Ursprungssound. Man hat gewusst, das ist vielleicht so ein Streichinstrument, aber aufgrund des Treatments, aufgrund dieser Extended Playing Techniques, klingt es sehr, sehr anders und sehr unique. Wenn du das dann mischt mit live recordeten Streichern zum Beispiel oder mit Brass oder mit anderen elektronischen Instrumenten, dann hat man so einen Klang-Sammelsurium, wo der Zuhörer nicht mehr genau weiß, aus welchen einzelnen Bestandteilen dieses Produkt besteht, dieses Sound besteht, aber es klingt unique und anders. Und das sind so Highlights, und ich versuche es immer wieder einzubauen, um Sachen zu treaten und anders zu verwerten.
Das zerbohrte Cello.
Genau.
Ganze Omnisphere hat, wie die, ich weiß nicht, ob das mit der ersten Version oder mit dem Update 2 rauskam, The Burning Piano. Und du hast dann den Werbefilm gesehen, wo sie im Studio das Klavier anzünden, und man hört heute noch das brennende Klavier.
Genau.
Das ist ein echt cooler Sound.
Ja.
zum Abschluss, lieber Walter, ganz viele unserer Hörer würden gern Filmmusik machen. Und zwar manche, die noch gerade vielleicht erst 12 sind und erste Schritte gehen wollen und noch überhaupt noch gar keine Ahnung haben, wo sie losgehen sollen. Oder andere, die schon erfolgreich Musik machen, aber sich vielleicht da weiterentwickeln wollen. Was wäre so dein Tipp, was man tun sollte und worauf man achten sollte, wenn man Richtung Filmmusik gehen möchte?
Mein Tipp wäre einfach mal zu versuchen, sich Sequenzen herunterzuladen. Es gibt viele, die haben Testversionen dabei oder Einstiegsversionen, die gratis sind, die schon sehr gut funktionieren, die runterzuladen, sich damit auseinanderzusetzen und dann Testvideos runterzuladen von YouTube zum Beispiel, Filmclips bestehende nehmen und die selbst nachvertonen. Es gibt total viele Filmclips auf YouTube, die ohne Musik oben sind, wo quasi nur der Dialog vorhanden ist und die Soundeffekte. Einfach mal ein Rescoring zu betreiben und zu schauen, wie würde man selbst diesen Clip vertonen und kann dann immer A, B vergleichen, was dann die Version war, die letztendlich genommen worden ist. Und wenn man im Hinterkopf behält, dass es eigentlich nie die richtige Musik gibt, sondern nur die Musik, die dem Regisseur oder Produzenten momentan gefällt, dann kommt man auch sehr schnell drauf, dass es 5, 10, 100 verschiedene Ansätze gibt, die gleiche Szene zu vertonen, die alle gleich gut sind, aber subjektiv sich unterscheiden. Und wenn man dann zum Beispiel 3, 4, 5 Szenen gemacht hat, dann entwickelt man seine eigenen Tools, wie man rangeht, sich vielleicht Videos auf YouTube ansieht, ist mal von der technischen Seite einfach mal probieren, wie komponieren die anderen, was ist so der Standard, wie komponiere ich selbst, was sind meine Tools, meine Mittel und einfach versucht, dieses Rescoring zu betreiben und einfach mal die ersten Testversuche zu machen. Ohne Hemmungen, einfach weil es geht um nichts. Und als nächstes würde ich sagen, sollte man sich dann an neue Regisseure wenden, von Filmakademien, Filmhochschulen, die suchen ständig Komponisten, die deren Endprojekte oder Endsemesterprojekte vertonen, wo man dann quasi gratis Erfahrung sammeln kann und einfach mal wahrscheinlich unbezahlt, aber für die Erfahrung ist es sehr, sehr wichtig, einen Kurzfilm vertonen kann. Und wenn der Kurzfilm zum Beispiel sehr gut ist auf Filmfestivals, sich verhält und ein paar Awards bekommt, dann kriegt man sicherlich Folgeaufträge und vielleicht kommt auch so schon mal der erste Kinofilm zustande. Und auch, man hat die Connection mit dem ersten Regisseur. Der Regisseur möchte vielleicht nach dem ersten Kurzfilm einen Kinofilm machen. Auf wen greift er zurück im Kinofilm? Natürlich auf den oder diejenige, der oder die an dem ersten Kurzfilm gearbeitet hat. Das heißt, das sind so die ersten Gehversuche, wo man sich schon mal richtig gut probieren kann und man hat nichts zu verlieren.
Jetzt sagen alle Abonnenten, der Walter Mayer, der ist so cool drauf. Ich muss jetzt mal was von ihm sehen. Was gibt's an Kinofilm oder Netflix-Film oder irgendetwas, was man jetzt oder zeitnah anschauen könnte? Hier in Deutschland, Österreich?
Was gerade also Anfang des Jahres rausgekommen ist, war eine Serie auf Netflix, die Formel 1 Drive to Survive. Das war eine super Produktion, weil einfach das ist... Es ist gepitcht worden als das House of Cards der Formel 1. Es ist politisch, es ist einfach wirklich super zum Schauen. Ich war zuerst kein Formel 1-Enthusiast, aber fand es super spannend, das einfach zu sehen und jetzt dran zu arbeiten, auch toll. Musikalisch war alles dabei, von elektronisch bis großorchestral, Spannung bis Trauer und fand ich sehr emotionale Serie. Als nächstes kommt raus Imbalance Not Symmetry, entweder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Es kam gerade jetzt raus von mir.
Das läuft wo?
Läuft im Kino. Mhm. Gerade kam raus von mir und zwar am 1. Oktober Call of Duty. Und zwar das erste Call of Duty Game von mir kam raus jetzt am 1. Oktober auf iOS und Android Phones. Kann jeder spielen, jeder zocken und jeder die Musik hören. Gratis zum Runterladen. Und ja.
Das heißt, wir können heute noch auf Netflix deine Serie anschauen. Bis wir die durchgeschaut haben, hat der Mediamarkt offen und wir können uns dein Spiel kaufen.
Genau.
Und der Film kommt wann raus? Hast du gesagt, erst ab?
Wir wissen nicht genau, entweder Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
Okay.
Das wird immer vom Filmstudio entschieden und die haben so manchmal so letzte Minutenstrategien, wann große Blockbuster noch verschoben werden und so, weil vielleicht ein anderer genau zur gleichen Zeit rauskommt. Und ja, die Strategie sitzt noch nicht ganz fest. Habe ich gehört.
Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Großartig, was du machst. Danke für deine Zeit.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Das war's jetzt mit unserem Special. 3 Folgen mit Special Interview, mit Special Guest, Special Walter. Danke dafür, danke für die spannenden Fragen und nächste Woche hören wir uns wieder.
Interessiert ihr euch für die Produktion von Filmmusik? Ja? Ich liebe es, einen neuen Blockbuster im Kino zu sehen und in Dolby Atmos den neuen Hans Zimmer Soundtrack zu hören. Wenn fette Synthesizer-Sounds mit großem Orchester verschmelzen und dann die fetten Orchester-Percussion, Pauken, große Trommeln und Gongs. Oh, großartig. All diese Sounds hat die Firma Mutant jetzt aufgenommen und zwar im Solitärraum des Mozarteums in Salzburg. Ein Raum, der wirklich einzigartig klingt. Und all diese Aufnahmen könnt ihr jetzt gratis downloaden und zwar unter Mutant.com. Ich habe ja immer Angst, wenn etwas gratis ist. Denn normalerweise bedeutet das, ich muss meine E-Mail hergeben. Wenn ich das getan habe, muss ich einen Account anlegen. Und dann brauche ich trotzdem noch meine Kreditkarte, um die 0 Euro zu bezahlen. Ja, kein Scherz, so läuft es bei vielen Firmen ab. So etwas macht mich immer verrückt. Aber das ist ganz anders bei Mutant. Denn man geht einfach auf Mutant.com, sucht dort nach Bassdrum, Timpani, Snare Drum oder ganz einfach nach Mozarteum, findet was, kann sich das sofort anhören und downloaden. Ohne Einloggen und ohne Kreditkarte. Ich werde oft gefragt, warum macht Mutant das eigentlich? Die Antwort ist ganz einfach. Mutant hat vor, die nächsten Jahre die Art, wie wir Musik produzieren, nachhaltig zu verändern. Die jetzige Webpage Mutant.com ist eine Art erstes Hallo an die Welt der Musikproduktion. Eine Art Willkommensgeschenk, damit man sich mal kennenlernt. Also, wenn ihr Musik produziert, dann verpasst das nicht. Nutzt es für eure Produktionen, denn die Sachen klingen echt super. Mutant.com. Immer kreativ bleiben. Cheers!